Ziel ist ja nicht, Rechte zu Demokraten zu machen.
Das wäre wunderbar, aber es ist ein unrealistisches Ziel. Also auch ein Niveau von Ziel zu entwickeln, wo auch eine Chance besteht, dorthin zu kommen.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Gofiba. Ich bin Sascha Walke und grüße dich zu einer neuen Folge. Und unsere heutige Folge soll sich um Mediation drehen, beziehungsweise um die Frage, ob diese Formulierung, die Mediation überhaupt noch tragfähig ist oder ob man nicht unterscheiden muss zwischen verschiedenen Arten, die auch völlig unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen benötigen. Und um uns heute dem einen, sage ich mal, Arbeitsfeld neben der klassischen Mediation mit zwei Personen oder wo die Parteien die Mediation beauftragen, beschäftigen und der innerbetrieblichen Mediation, wo also eine Organisation den Auftrag erteilt und andere, meistens Mitglieder, dazu auch mehr oder weniger verpflichten kann oder davon ausgehen kann, dass die da mitmachen werden, gibt es noch das aufkommende Feld der Gesellschaftsmediation. Und was sich dahinter verbirgt, das soll heute Thema dieser Episode sein. Und dafür habe ich mir zwei ganz kompetente Kollegen eingeladen, Dorothea Faller und Kurt Faller. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Vielleicht mal zu euch, denn mit euch habe ich hier zwei Gäste im Studio, die schon lange das Thema Mediation bearbeiten. Ich habe euch kennengelernt vor einigen Jahren im Kontext so von innerbetrieblicher Mediation und wie man das systematisch angehen kann. Und mir scheint, das hat sich bei euch weiterentwickelt, auch Dorothea, wie du das jetzt so auf LinkedIn gepostet hast, ne, wo Gesellschaftsfragen, Gesellschaftskonflikte nochmal ganz neue und andere Methoden benötigen, als das, ich sage jetzt mal so salopp, klassische Mediation brauchen. Täuschter Eindruck oder woran arbeitet ihr momentan? Dorothea, du hast diesen Post ja ganz kurz und trocken, ohne viel drumherum veröffentlicht.
Ja, wir haben durch etliche Prozesse in Kommunen, in gesellschaftlichen Konflikten einfach gemerkt, da spielen andere Aspekte eine Rolle als im Innerbetrieblichen. Das sind losere Zusammenhänge, das sind keine Menschen, die ein Anstellungsverhältnis haben, sondern da spielen auch andere Prozesse wie Polarisierung, wie aufgeheizte Stimmungen eine ganz wichtige Rolle. Und wir sehen weiterhin die Mediation als eine gute Grundlage, darauf zu reagieren. Aber wir denken, es braucht andere Instrumente oder eine Erweiterung des mediativen Vorgehens.
Kurt, wir haben uns einmal, glaube ich, beim Thema Systemdesign kennengelernt, wo du schon in Organisationen, sage ich mal, umfassendere Herangehensweisen an Konfliktmanagement befürwortet hast und auch begleitet hast. Ist das eine Fortschreibung dessen oder ist das nochmal was ganz anderes als dein Systemdesign-Ansatz?
Nein, das ist sicher eine Fortschreibung. Und es ist natürlich auch jetzt der aktuellen Situation geschuldet, in der wir uns generell befinden, was die Entwicklung auch der Demokratie angeht, auch den Gefährdungen angeht. Und da habe ich mich auch stark bezogen auf Dus von Werth, der leider vor einigen Jahren gestorben ist, den ich auch noch kennengelernt habe. Ich war in seiner Ausbildung in Luzern in den Nullerjahren. Und der in seinem Buch Einführung in die systemische Mediation geschrieben hat, in der Demokratie ist die Vermittlung ein demokratisierender Faktor. Und das ist eine Grundlage, dass wir dachten und auch gespürt haben, dass es jetzt die Zeit ist, dass das mal genauer ausdefiniert werden muss und diskutiert werden muss. Was heißt das eigentlich, dass Mediation in der aktuellen Zeit ein demokratisierender Faktor sein kann?
Vielleicht nehmen wir die Abzweigung ein bisschen, um uns das anzuschauen, was Mediation da demokratisierend in der Lage ist. Und dann gucken wir uns nochmal an, was man so handwerklich machen muss, beziehungsweise anders macht als, ich sage jetzt mal so, die Zertifizierungsverordnung für die Ausbildung von Mediatoren vorschreibt, was eher so eine ganz klassische Mediation ist. Was ist denn die Idee von Demokratisierung im Kontext von Mediation, dass das ein demokratisierendes Werkzeug ist?
Also die Grundidee jetzt ist ja eigentlich die, dass Mediation einen Beitrag praktisch leisten kann zur Sicherung von demokratischen Strukturen, demokratischen Verfahren und dass dazu nochmal auch neu definiert wird, welche Rolle praktisch Mediation einnehmen kann. Also ich beziehe mich auch da auf so Aussagen. Luhmann hat es, glaube ich, mal gesagt, dass in komplexen Situationen Vermittlung oder Mediation da nicht das Ziel sein kann, Harmonie anzustreben oder Lösungen, sondern dass das Ziel ist, die Beendigung der Konfliktkommunikation. Also zum Beispiel als ein Faktor. Und das ist ja etwas, glaube ich, was wir heute in vielen Situationen brauchen, eine Beendigung der Konfliktkommunikation, bevor sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stark tangiert und zu stark schädigt.
Thorup, wie ist es aus deiner Arbeitserfahrung mit Demokratisierungseffekten? Also was kann die Mediation da leisten?
Das Ziel ist ja häufig, dass eine Lösung entsteht. Aber sich überhaupt wieder zusammenzusetzen und drüber zu sprechen, was ist der einen Seite wichtig, was ist der anderen Seite wichtig. Also wieder anzufangen, sich zuzuhören, ohne die anderen direkt zu verteufeln, ohne direkt mit diesen Schlagworten sie in die eine oder in die andere Ecke zu stellen. Ich glaube, dass das ganz wichtige Prozesse sind, damit wir aussteigen aus dieser massiven Polarisierung mit die Politiker, die AfD, die Grünen und so weiter, sondern dass wir wieder anfangen, miteinander zu sprechen und diesen mühsamen Prozess über Interessen zu sprechen, also wegzukommen von den Positionen, die ja auch in den sozialen Medien permanent geteilt werden. Das ist ja auch einfacher, in Schwarz-Weiß zu denken, aber wir brauchen eine stärkere Differenzierung und ich glaube, Demokratie lebt von Differenzierung, aber es ist ein anstrengender und mühsamer Prozess und ich glaube, dass wir da als Mediatorinnen und Mediatoren dazu beitragen können, dort wieder hinzukommen.
Wie erfolgt das im Gesprächsforen, Dialog? Das ist ja etwas, was schon weit vor der Mediation für die Demokratie als wichtig erkannt wurde und Mitsprachemöglichkeiten. Dafür sind ja demokratische Prozesse, Wahlkämpfe, die eben auch, also heutzutage verbal ausgetragen werden und damit Diskussionsforen, Debatten eröffnen. Das wird ja durchaus allerorts getan. Was ist das Spezifische, was die Mediation, die ja häufig für sich proklamiert hat, obwohl das im Gesetz auch gar nicht konstitutiv ist, zum Beispiel ein Vertraulichkeitselement hat, also vertrauliches Verfahren sei. Man kann es ja durchaus öffentlich machen, aber das ist ja eher das Herkommen von Mediation, dass es vertraulich stattfindet. Was kann die zur Demokratisierung spezifisch beitragen, was vielleicht Moderation und Dialogorientierung, die ja schon längst vor der Mediation da waren, nicht leisten konnte?
All diese Formen, die ja jetzt auch erprobt werden und auch teilweise mit guten Ergebnissen angewandt werden, sind sicher richtig. Das ist unzweifelhaft. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt jetzt für Mediation der Aspekt ist, dass wir die demokratisch Verantwortlichen in einer neuen Form unterstützen können. Also wir gehen ja von Grundlage der Mediation davon aus, dass wir sagen, in der Mediation kümmert sich die dritte Partei darum, dass die Konfliktbeteiligten selbst eine Lösung finden. Und das ist jetzt im öffentlich-gesellschaftspolitischen Konfliktlagen, muss man das nochmal auf eine neue Ebene heben. Denn politische Konflikte in demokratisch verfassten Strukturen, sage ich mal, die kann man nicht einer dritten Partei nach außen übergeben, wie wir das teilweise in der Mediation haben. Sondern in demokratisch verfassten Strukturen müssen die demokratisch Verantwortlichen auch die Konflikte lösen. Sonst ist es nicht tragbar. Und von daher, also wir haben das lange diskutiert, finde ich es wichtig zu betonen, dass es hier ein Primat der internen Bearbeitung gibt bei demokratisch verfassten Strukturen. Und die Mediation hat noch stärker eine dienende Funktion, wie sie sowieso schon hat. Wir brauchen praktisch neue Formen der Arbeit, wo wir auf der einen Seite die demokratisch Verantwortlichen unterstützen, befähigen und begleiten in Prozessen, damit sie selber einen Beitrag zur Lösung leisten können und wir hier Unterstützung bieten. Und das ist notwendig, weil wir es heute mit komplexeren, schneller laufenden Prozessen zu tun haben, die ein höheres Maß an Kommunikationskompetenz und Umgang mit Affekten und so weiter haben, als wir es in der Vergangenheit hatten. Das Neue an der Situation ist diese neue Dynamik, die wir durch soziale Medien und anderes auch haben, diese schnellen Eskalationen in öffentlichen Konflikten. Und da liegt ein hohes Maß an Überforderung dran, was die normalen Kompetenzen und Herangehensweisen angeht. Mhm. Hier, glaube ich, haben wir eine stärkere Funktion, auch eine Verantwortung meiner Ansicht nach, um diejenigen, die dafür zuständig sind, die Probleme zu lösen, so zu unterstützen, es so abzufedern, damit sie einen wichtigen Beitrag leisten können, die Probleme zu lösen.
Was mir auch sofort einleuchtet, ist, dass Mediatoren ja gewohnt sind, in ein Forum zu gehen, wo sie konflikthafte Auseinandersetzungen begegnen werden, wo sie sie konkret angehen werden. Also es ist vielleicht nicht so wie in der Moderation, dass Konflikte einfach nur aufploppen, sondern man setzt sich zusammen, weil man weiß, man will Konflikte bearbeiten und der Mediator, die Mediatorin fühlt sich da zu Hause. So, vielleicht anders als, sag ich mal, so Moderation im landläufigen Sinne. Insoweit leuchtet mir das vollkommen ein. Was hat sich für euch geändert an der Arbeit als Mediatoren in solchen Fragestellungen oder auch in solchen Gesprächsforen, die vielleicht eben nicht so vertraulich, sondern vielleicht eben doch auch öffentliche wahrgenommen werden sollen? Also mir scheint da auch nochmal ganz anderes Ausstrahlungswirkung nötig oder auch angestrebt zu sein. Wie nehmt ihr eure Arbeit als Mediatoren in dem Kontext wahr, vielleicht im Vergleich zu früher, einer innerbetrieblichen Mediation oder auch einer klassischen Mediation zwischen zwei Parteien, die Mediation selbst beauftragt haben? Dorothea, wie ist das für dich?
Also ich glaube, so wie Kurt es eben schon sagte, dass es stark darum geht, die internen Verantwortlichen zu stärken, dass sie souverän agieren, dass sie nicht in die Falle tappen, auf die Triggerpunkte zu reagieren, also dass sie sich klug verhalten, dass sie nicht aus der Emotion heraus reagieren. Also da ist für uns auch ganz viel Vorbereitung der internen Verantwortlichen eine wichtige Rolle. Also ich glaube, wir treten noch mal stärker in den Hintergrund, als wir das in anderen Mediationsverfahren tun. Wir wissen ja, wenn eine unkluge, reflexhafte Reaktion, wenn die durch die Presse geteilt wird, ist der Rest des Prozesses in der Regel schon nicht mehr richtig zu retten. Also die Personen vorzubereiten, dass sie klug reagieren, dass sie nicht mit Gegenemotionen reagieren, sondern dass sie das, was wir als Mediatorinnen häufig tun, Fragen stellen, was ärgert sie gerade daran, was ist ihr eigentliches Interesse, den Personen stärker die Möglichkeit zu bieten, diese Prozesse auch zu steuern. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, weil es ist nicht unser Ziel, politisch Verantwortliche an den Rand zu drängen und das Ganze an uns zu ziehen, sondern denen wirklich dadurch auch ihre Legitimation nochmal deutlich zu machen. Das ist ihre Verantwortung, nicht unsere.
Wie läuft denn so eine Mediation ab?
Ja, zeigt sich schon in der Auftragsgestaltung, dass wir häufig, was wir ja auch in Organisationen sehen, dass oft in schwierigen Situationen gesagt wird, könnten Sie das klären, wenn man gefragt wird. Dieses Element haben wir nochmal stärker in öffentlichen Prozessen, die sehr heikel sind für die Verantwortlichen. Und ich will da an einem Beispiel sagen, ging um eine Frage in einem Stadtteil. Da ist eine Zeit lang eine rechtsradikale Gruppe, die aber auch dort wohnten in dem Stadtteil, immer wöchentlich fast, haben die so Märsche durch die Stadt gemacht. Es gab Gegeninitiativen, die sich da ausgesprochen haben. Das hat sich gesteigert mit Polizeibegleitung, mehr oder weniger und so weiter. Und dann kam der Auftrag, mache eine Mediation im Stadtteil. Vermittle, das war im Grunde der erste Auftrag, vermittle zwischen dieser rechtsradikalen Gruppe und der Bürgerinitiative, damit wir Ruhe haben im Stadtteil. Da war eine lange Diskussion. Ich habe denen auch versucht zu erklären, habe gesagt, den Auftrag in dieser Form, der macht keinen Sinn. Das ist eine Einladung zum fröhlichen Scheitern. Sondern es macht nur Sinn, wenn Sie als Verantwortliche hier die führende Rolle übernehmen und wir uns nicht nur um die jetzt in der Öffentlichkeit stehenden Gruppen kümmern, sondern um die Mehrheit praktisch im Stadtteil. Und habe den Bezirksbürgermeister dort gebeten, ein Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden im Bezirksparlament zu führen und dort den Auftrag abzusichern. Mhm. Und das war eine längere Diskussion, wo es genau um diese Frage ging, ja, wir nehmen doch hier Beratung in Anspruch, damit Sie das Problem lösen und wir uns das dann anschauen. Mhm. Das ist aber gelungen, dann die zu überzeugen. Und wir haben dann eine Struktur gefunden für etwa dreiviertel Jahr war die Bearbeitung, eine Struktur gefunden, dass der Mediator praktisch ständig begleitet wurde von einem Team aus dem Büro des Oberbürgermeisters, des Bezirksbürgermeisters. Wir haben eine Gruppe gebildet mit dem Bezirksbürgermeister und noch mehreren Politikern, wo wir jeden Schritt in diesem Dreivierteljahr diskutiert haben und sie einbezogen haben und es gemeinsam gemacht haben. Und meine Rolle damals sehr stark darin bestand, Gespräch zu führen, aber immer die Entscheidung bei den Verantwortlichen zu lassen. Auch in einem Gespräch, das mit dieser rechtsradikalen Gruppe oder mehreren Gesprächen, die geführt wurden, habe ich die nie alleine geführt, sondern immer mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister zusammen. Und wir haben praktisch damit erreicht, dass es langsam eine Beruhigung gab im gesamten Stadtteil als ein Element. Aber das Wichtige war, dass die Fraktionsvorsitzenden und der Bezirksbürgermeister die Verantwortung übernommen haben und dann die Unterstützung angenommen haben.
Was ist deine leitende Idee dabei oder weshalb funktioniert das nicht, wie dieser Bezirksbürgermeister ursprünglich wollte, zu sagen, ich delegiere das mal hier als Auftrag an dich und euch. Das sind ja irgendwie doch Gruppen, die gegeneinander da marschieren und demonstrieren. So, warum könnt ihr die nicht einfach vermitteln und dem Bürgermeister da die Delegationshoheit belassen?
Ich meine, Edgar Schein hat ja jetzt auch mal gesagt, für Arbeit in Unternehmen, das Problem und seine Lösung gehören dem Kunden. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir bewegen uns im öffentlichen und gesellschaftspolitischen Raum. Das heißt, die Energie für die Entwicklung und auch für die Lösung von Konflikten kommt nicht nur von den Konfliktbeteiligten, sondern aus dem Gesamtsystem. Und dort hat sich zum Beispiel gezeigt, dass ein wesentliches Element der Lösung war, dass es eine Vermittlung gab zwischen den Sprechern, dem Vorstand der Kaufmannschaft in diesem Stadtteil und der Bürgerinitiative. Das hat enorm zur Entspannung beigetragen, was überhaupt nicht im Blickfeld war vorher. Also das heißt, dass praktisch Sprecher aus der Mehrheitsgesellschaft sich engagiert haben in diesen Prozessen und dadurch entstand ein Gesamtprozess zur Beruhigung. Die Scheinwerfer sind etwas weggezogen worden, sage ich mal, von denen, die in der Öffentlichkeit als die Konfliktparteien standen. Das heißt, diese Einbeziehung des Gesamtsystems ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Beruhigung heißt sozusagen, diese Aufmärsche haben nicht mehr die Bedeutung bekommen und nicht mehr die Aufmerksamkeit.
Also wie gesagt, was ich vorher meinte, der Punkt ist ja der, hier nehmen wir dieses Beispiel, es ist gelungen, die Konfliktkommunikation zu beenden. Das ist vor etwa 2,5 Jahren jetzt ist nicht mehr aufgetreten. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Personen, die da diesen Ärger veranstaltet haben, nach wie vor in diesem Stadtteil leben, nach wie vor eine Kneipe haben, bei der sie sich treffen. Aber diese Konfliktkommunikation im öffentlichen Raum ist beendet worden. Und mehr ist, glaube ich, da nicht zu erreichen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, da wir es ja hier mit tief verankerten Wertekonflikten zu tun haben, die nicht in der Mitte geklärt werden können irgendwie.
Was könnt ihr sozusagen für diese Art der Begleitung und Prozessführung, also diesen Begleitprozess durchzuführen, ich sage mal aus der klassischen Mediationsidee mitnehmen? Und wo habt ihr gesagt, da brauchen wir Neues, wir müssen uns auch von Dingen verabschieden? Also mir scheint sowas wie Vertraulichkeitsthemen spielen eine Rolle, auch die Beteiligten. Wo habt ihr gemerkt, da braucht es neue Entwicklungen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist zu definieren, was kann das Ziel so eines Prozesses sein? Also das Ziel ist ja nicht, Rechte zu Demokraten zu machen. Das wäre wunderbar, aber es ist ein unrealistisches Ziel. In dem Beispiel, was Kurt erzählt hat, sogar, wie kann das Zusammenleben im Stadtteil stressfreier sein, also auch ein Niveau von Ziel zu entwickeln, wo auch eine Chance besteht, dorthin zu kommen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Gut, das hat auch ein bisschen Arbeit gebraucht, bis ihr das Ziel etwas runtergebrochen hattet und weg von diesem, die sollen sich doch jetzt anders verhalten. Wir möchten am liebsten, dass die ihr Mindset ändern. Das ist nicht real. Wenn das gelungen ist, glaube ich, kann man auch wieder Methoden einsetzen, um dahin zu kommen.
Das entspricht zu der Auftragsklärung, wie das ja auch in den, sag ich mal, in der innerbetrieblichen Mediation oder auch in der generell in der Organisationsentwicklung ja einen ganz hohen Stellenwert hat, auch in der klassischen Beratung, will man fast sagen. Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Wenn man mal auf die Kompetenzen von Mediation, die wir in diesem Rahmen brauchen, geht, sind es im Grunde drei Dinge, die ausgebaut werden müssen. Das eine, was wir festgestellt haben, war, es ist wichtig, diese systemische Beratungskompetenz auszubauen. Und da vor allem der Grundgedanken, dass wir immer das Gesamtsystem im Blick haben, wenn wir im öffentlichkeits- und gesellschaftsbezogenen Rahmen arbeiten, weil die Energie zur Konfliktverschärfung oder auch zur Klärung immer aus allen möglichen Ecken kommen kann, wenn wir in einem System wie einer Stadt, einer Kommune oder einem Stadtteil und so weiter agieren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist, was neu ist und was wir, glaube ich, noch stärker haben müssen, wir brauchen eine Verfahrenskompetenz zur Polarisierung, zu einer Entwicklung, wo wir mit sprunghaften Entwicklungen zu tun haben, wo wir einschätzen sollten, wie weit ein Polarisierungsprozess sich entwickelt, wo die Energie herkommt, vor allem, weil es ein Punkt ist, auch was die Eskalation von Konflikten angeht. Wenn wir das klassische Modell, wie Friedrich Glasl das erarbeitet hat, sehen, die Eskalation von Konflikten, entsteht die Eskalation aus dem Verhalten der Konfliktbeteiligten, was sich praktisch ständig eskaliert. In gesellschaftspolitischen Prozessen kommt die Eskalation aber oft nicht von den Konfliktbeteiligten, sondern aus politischen, ideologischen und sonstigen Themen. Gerade Parteien wie die AfD haben eine enorme Kompetenz entwickelt, praktisch lokale, kleine Auseinandersetzungen, die eher normales, demokratisches Streitgespräch sind, durch kleine Veränderungen oft anzuschärfen, zu emotionalisieren und für die öffentliche Auseinandersetzung praktisch herzurichten. Und damit muss man umgehen. Und das Dritte ist, wir bewegen uns in einem Rahmen, wo wir auch immer überlegen müssen, was entspricht unserer Verfassung, Grundgesetz, Menschenrechte und so weiter. Wir nennen das eine rote Linienkompetenz, die wir brauchen. Also wo sind die Möglichkeiten und wo sind die Grenzen auch unseres Handelns und wie müssen wir agieren mit dem Ziel praktisch in der Konfliktbearbeitung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern.
Diese zwei Punkte scheinen mir tatsächlich auch wirklich was Neues in der Arbeitsweise zu sein. Das kann durchaus mit dem Setting und der Anlage des Konflikts zu tun haben, aber da würde ich nochmal drauf eingehen wollen. Du sprachest diese Fähigkeit an, ne? Missstimmungen, Probleme so in eine Perspektive und in ein Licht zu rücken, dass sie emotionalisieren, dass sie Empörung hervorrufen, dass die Kommunikation ja polarisiert daherkommt. Und über soziale Medien ist das am bekanntesten, aber natürlich ist das ein ganz alter Propagandatrick, der in anderen Medien auch funktionierte. Und da scheint mir die Besonderheit zu sein, dass für Mediatoren sozusagen es eben nicht die klassischen Konfliktparteien in ein Vermittlungsgespräch zu bringen hier dann ansteht, sondern das in eine konstruktive Kommunikation zu bringen, die den Interessen, den politischen Interessen der anheizenden Gruppen diametral entgegensteht. Also diese Art der Prozessbegleitung, der Gesprächsforen bilden, den Dialog finden, ist ja gerade politisch nicht gewollt, weil es eben keine Wähler bringt oder keine Empörung mit sich bringt, sondern herunterreguliert. Und weil ich es gerade nicht bewerten will, sondern die Unterschiedlichkeit zum, sage ich mal, herkömmlichen Mediationsgeschehen verdeutlichen, wo es ja manchmal darum geht, gerade auch Wut und Ärger zuzulassen. Also was hat es für euch im Selbstverständnis bedeutet, dann doch in solchen Prozessen ganz andere Wirkungen anzuvisieren? Oder ist das einfach nur ein Trugbild, was ich da jetzt gezeichnet habe? Und das, was ihr macht, ist ganz klassische Mediationsarbeit, Menschen in Dialog bringen.
Es geht, glaube ich, auch darum, das Verhalten ein Stückchen lesen zu lernen. Also nur weil jemand laut ist, ist nicht die Wut, die Aggression unbedingt das Motiv dahinter. Also uns geht es auch darum, ein Stück rauszufinden, oft haben Leute Angst, die sie dann aber in einer nach außen gerichteten Form aggressiv scheinend äußern. Also da auch nochmal stärker hinzugucken, was steckt dahinter? Ist es Angst? Ist es eine Sorge? Ist es tatsächlich Wut? Also da auch differenzierter zu sein, das finde ich was ganz Wichtiges, weil man kann mit diesen unterschiedlichen Emotionen ja anders umgehen. Eine Angst muss anders beantwortet werden als eine Wut. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass auch in diesen Prozessen, die ja häufig sehr laut ausgetragen werden, da auch zu gucken, es ist nicht immer die Aggression der zentrale Treiber dabei.
Ja, in der TA gibt es dieses Konzept der Ersatzgefühle. Das scheint hier vielleicht auch auf gesellschaftliche Entwicklungen sinnvoll zu sein.
Wenn man ein konkretes Beispiel nimmt, wir hatten ja mehrere Gespräche jetzt in diesem Fall mit dieser Gruppe. Das ist so eine Mischszene gewesen mit Leuten, die nicht richtig organisiert waren, aber aus unterschiedlichen Bereichen, Hooligans, dann Kampfszene, aber mit vielen Verbindungen in die Bereiche. Und es war ein wichtiger Punkt in dem Gespräch, dass wir erstmal sie gebeten haben, ihre Positionen auch deutlich zu machen. Ich habe dann versucht, damit so zu reagieren, dass ich gesagt habe, also ich habe Ihnen jetzt zugehört und ich muss Ihnen sagen, alles, was ich höre, ist, dass Sie eine klare rechtsextreme Position haben. Und mich wundert es eigentlich gar nicht, dass Sie es so prominent in den Landesverfassungsbericht geschafft haben. Und da sind Sie ja weit auseinander. Aber gleichzeitig sind sie ja nicht nur politisch aktiv, sondern sie sind auch Bürger in diesem Stadtteil. Und ich würde mich einfach dafür interessieren, ob sie Themen haben, die sie auf diesen Stadtteil beziehen und konkrete Vorschläge und würde das gerne aufnehmen. Ich will damit nur sagen, dass man auch praktisch dann auch Personen, wo wir ja eine heftige Diskussion haben, ob über gab es auch im Vorfeld, ob überhaupt mit ihnen reden dürfe, dass man sie anspricht und sagt, ihr habt nicht nur einen Hut auf, wie alle Menschen. Ihr seid jetzt politisch Aktive, hier jetzt eben ganz auf der rechten Seite, aber ihr seid auch Mitbürger, ihr seid auch Eltern, eure Kinder sind in der Schule, seid in Vereinen und so weiter und so fort. Diese Differenzierung hat tatsächlich zu einer Beruhigung in diesem Gespräch geführt. Gab übrigens auch zum Schluss da eine Vereinbarung, dass es von Seiten des stellvertretenden Bezirksbürgermeisters informelle Gespräche vereinbart wurden mit dieser Gruppe, um einfach zu sehen, was sich da jeweils entwickelt. Und es war ein Teil der Beruhigung, ja.
Also das heißt, auch den Auftrag gemessen, die Leitplanken einhalten, hier geht es um lokale Themen und jetzt nicht, in Anführungsstrichen, um die große Politik. Das soll jetzt nicht sozusagen dafür herhalten, das Forum, sondern gibt es Themen, die direkt hier mit den lokalen Fragestellungen hier im Stadtteil zu tun haben. Und damit auch eine stark begrenzende Wirkung, wo du sagst, also für das andere bin ich einfach nicht zuständig oder das ist jetzt nicht das Gespräch und es wurde zumindest in dem Falle akzeptiert.
Also der Punkt ist der, dass wir ja jetzt auch im Umgang mit der AfD, kann man das sehr gut nachvollziehen, und den demokratischen Parteien so eine Art Teufelskreis erleben. Es geht um irgendein ganz konkretes Thema. Das wird jetzt von Seiten der Rechten mit irgendwelchen Sprüchen und Provokationen verbunden. Und die demokratische Seite bezieht sich nur noch auf diese Provokation. Und dadurch entsteht so ein Teufelskreis, der die Polarisierung fördert. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir hilfreich sein können in diesen Prozessen, indem wir die Punkte betonen, wo es zu einer themenbezogenen, punktuellen Polarisierung kommt, um damit zu verhindern, dass sich daraus eine affektive, gruppenbezogene Polarisierung, die den Zusammenhalt im Stadtteil schädigt, entsteht. Also das heißt, wir wirken auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, indirekt in größere Prozesse ein und beziehen uns nicht nur auf die Konfliktparteien, die benannt wurden und die vor uns sind, sondern wir haben immer praktisch dieses Gesamtziel stärker noch im Blick.
Was mir deutlich wird, ist, dass die mediatorische Herkunft und damit Bearbeitung von Konflikten in direkten Vermittlungsgesprächen hilfreich ist und genutzt werden kann. Also das scheint mir offensichtlich. Auch die Anpassungen der Kompetenzen, die in der klassischen Mediation sozusagen schon entwickelt sind, gilt es hier fortzuschreiben. Gab es Punkte, wo ihr sagtet, davon muss ich mich einfach verabschieden? Also das habe ich mal für wichtig erachtet in der Konfliktklärung aufgrund der Fallkonstellation, die ihr früher bearbeitet habt und gemerkt, also in diesen Konstellationen müssen wir es einfach beenden. Das geht so nicht mehr. Nicht wer in dem Feld arbeiten will, kann das so machen.
Was ich wichtig finde, ist, dass wir uns hier nach wie vor auf der Grundlage dessen bewegen, was wir von den Grundlagen der Mediation, Mediationsgesetz und so weiter kennen. Wichtig ist nur, das ist, wenn man von einer konflikttheoretischen Seite dran geht, dass wir uns auf, wie wir sagen, drei Ebenen bewegen. Wir haben in all diesen großen Konflikten, haben wir personenbezogene Konflikte, wir haben organisationsbezogene Konflikte und wir haben gesellschaftlich und öffentlichkeitsbezogene Konfliktlagen. Und die vermischen sich auch. Es kann durchaus sein, dass wir in so einem Stadtteilkonflikt, im Grunde geht es um die Auseinandersetzung zweier Männer, die sich aus irgendwelchen Gründen schon lange bekämpfen. Erleben wir immer wieder. Da greift praktisch das klassische Setting, wenn man das so will. Wir haben oft Ämter, die sich streiten, Organisationen mit unterschiedlichen Interessen in solchen Dingen. Dann greifen die Techniken, die wir haben. Und wir haben eben jetzt immer noch diese oft schwer fassbaren öffentlichkeitsbezogenen Auseinandersetzungen, die über soziale Medien und so weiter sprunghaft sich entwickeln und den Umgang schwieriger machen. Und das ist das Zusätzliche, was hier der Umgang damit, der hier gefordert wird für uns.
Das finde ich sehr eingängig, dass eine Ebene dazukommt, die in anderen Mediationssettings einfach nicht so deutlich spürbar ist. Diese Öffentlichkeit oder auch die Anforderungen, mit der Öffentlichkeit auch zu agieren und auch ein Stück weit für die Öffentlichkeit. Das erinnert mich so ein bisschen an Arbeit mit Universitäten, die zwar so als Organisationsmediation daherkommen, aber die einfach, also stärker als andere Betriebe, wenn man mal so Industriebetriebe nimmt oder Wirtschaftsbetriebe, die in der Öffentlichkeit stehen und wo dieses Element schon mit bedacht werden musste. Und das ist, so scheint mir jetzt bei der Arbeit, die ihr da beschrieben habt, vorrangiges Thema zu sein, zumindest einfach nicht mehr hintergehbar. Die Öffentlichkeit gehört mit dazu, mitzudenken und mitzubearbeiten.
Und die Mediation steht auch anders im Blickpunkt. Jetzt auch bezogen auf diesen Fall kann man es auch sehen. In diesem Dreivierteljahr, in dieser Arbeit gab es zwei Anträge der AfD-Fraktion in dem Bezirksparlament, die Mediation zu beenden, weil der Mediator nicht neutral sei. Also das heißt, man muss auch damit rechnen, hier reingezogen zu werden. Und man hat eine schwierige Position, wenn man sich im Auftrag darauf eingelassen hat, praktisch das Problem zu übernehmen und lösen zu wollen. Es wurde dort geklärt, weil es ganz klar der Auftrag des Bürgermeisters und der Fraktionsvorsitzenden war, die damit auch deutlich gemacht haben, dass es so nicht geht und dass hier der Mediator eine unterstützende Funktion hat und nicht die Hauptperson ist, die sich um das Problem kümmert. War ganz wichtig hier.
Das heißt auch gar nicht sozusagen die Neutralität jetzt belegen oder beweisen musst, sondern der Auftrag ist gar nicht, dass du dich um das Problem kümmerst.
Zumindest nicht allein.
Ein ähnliches Moment sozusagen der Konfliktkommunikation neutral oder nicht neutral aus dem Weg zu gehen, weil es einfach nicht das Thema ist. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Wahrscheinlich gäbe es noch das ein oder andere mehr zu sagen. Dann ist jetzt auf jeden Fall nochmal eine Gelegenheit, weil ich sozusagen nicht genau weiß, was noch so wichtig ist, dass man das beim ersten Mal sofort mit benennen muss, weil die Unterschiede sind mir jetzt schon deutlich geworden, aber sie sind nicht so groß, wie ich das jetzt vielleicht am Anfang vermutet habe, sondern es ist schon so eine evolutionäre Weiterentwicklung, die diese, sag ich mal, Konfliktlagen und die Problemlösungsaussichten mit sich bringen. dass man das Handwerkszeug anpackt und wahrscheinlich auch nicht einfach so alleine arbeiten kann, wie man das vielleicht in anderen Mediationssetting tut, sondern die Prozesse sind länger, sind aufwendiger, müssen abgesichert werden und sind eher Teamarbeit wahrscheinlich auch.
Also der Hauptpunkt ist, glaube ich, der, und das hängt natürlich mit der Erstarkung des Rechtspopulismus zusammen, wir relativ schnell eine Emotionalisierung und Zuspitzung von ganz normalen Themen, die diskutiert werden in den Kommunen, haben, dass es notwendig ist, dass die demokratisch Verantwortlichen früher die Probleme erkennen, auch die Risiken erkennen und direkter praktisch schneller in die Bearbeitung gehen. Dieses Thema, was wir oft in Organisationen haben, dass Mediatoren erst beauftragt werden, wenn die Kinder tief im Keller liegen, sage ich mal, also wenn die Probleme sehr hoch eskaliert sind, das ist eben hier gefährlich für den Zusammenhalt. Und da ist es auch wichtig, dass wir nicht nur zur Verfügung stehen und damit Strukturen haben. Es gibt ja jetzt das Bundesnetzwerk Demokratische Konfliktbearbeitung, was sich darum auch kümmern soll, durch Förderung des Bundesfamilienministeriums. Das ist ein wichtiger Punkt.
Das nehmen wir den Shownotes mit auf, was da an Netzwerk entstanden ist.
Ja, sondern es ist auch wichtig, dass eben die demokratisch Verantwortlichen auch praktisch unterstützt und geschult werden, auch mit emotionalisierten Prozessen umzugehen, zu erkennen, welche Qualität die Angriffe jeweils haben und wie man klug reagieren kann. Das ist sicher ein Thema.
Gut. Dorothea, was gibt's noch zu sagen, so für den Aufschlag, wenn man über Gesellschaftsmediation nachdenken will? Ihr habt dazu eine Fachgruppe gegründet. Wenn ich sage ihr, dann heißt das im Bundesverband für Mediation in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Vielleicht das noch ein Punkt, dass das dort auch strukturell institutionalisiert ist.
Also wir haben als BMWA gesagt, also wir wollen uns auch mit diesen Konflikten auseinandersetzen. Wir wollen auch gemeinsam schauen, welche zusätzlichen Kompetenzen zu den Grundlagenausbildungen sind nötig. Wir wollen uns auch über Fälle dort austauschen. Und wir haben ja damals im Bundesverband Mediation Wirtschaft und Arbeitswelt zu Standards für innerbetriebliche Konfliktbearbeitung entwickelt. Und da sind wir am Überlegen, ob wir das auch für gesellschaftspolitische Konfliktlagen tun können, also ob wir im Grunde genommen so eine Orientierung bieten können, also zum Beispiel die Bedeutung der Auftragsklärung nochmal hervorzuheben, also so eine Leitlinie, so eine Orientierung zu bieten für Personen, die in diesen Konflikten aktiv sind. Und dabei meinen wir jetzt nicht nur Mediatorinnen und Mediatoren, sondern auch diejenigen, die innerhalb dieser Prozesse, also in Kommunen, in Landkreisen tätig sind, also auch denen möglicherweise damit auch Orientierung zu bieten, weil wir erleben da eine große Hilflosigkeit, einen großen Wunsch, dass das Ganze sich regeln lässt. Und da glaube ich, ist eine gute Strukturierung sehr hilfreich und da wollen wir im BMWA ein Stück dazu beitragen.
Vielen Dank, Dorothea Kurt, für die Einblicke. Und schön auch nach langer Zeit mal wieder mit euch gesprochen zu haben, euch zu erleben. Und dass ihr noch aktiv seid und gerade auch in dem Feld. Vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.
Okay.
Und lasst es euch gut gehen bei all den Themen auch.
Tschüss, Sascha.
Ciao. Dorothea und Kurt Faller haben mit mir zum Thema Gesellschaftsmediation gesprochen und inwieweit dieses Feld ein besonderes Feld ist und nicht nur eine Stilfrage von Mediatoren oder ein Anwendungsfeld von klassischer Mediation, sondern dass das strukturell ein neues Arbeitsfeld ist zu den beiden anderen klassischer Mediation und innerbetriebliche oder auch Organisationsmediation. Und das Besondere, das ist doch deutlich geworden, waren neben den erweiterten Kompetenzen von Mediatoren diese dritte Ebene, die stärker in den Vordergrund rückt, die Öffentlichkeit, die gesellschaftliche Fragestellung und damit Ausstrahlung hat auf viele andere Fragestellungen. Die Rolle der Mediatoren, die Auftragsklärung, welche Beteiligten in die Mediationsgespräche geführt werden bzw. beachtet werden müssen. Vor allen Dingen auch zum Beispiel eben die Öffentlichkeit vertreten und informiert durch die Presse, dass das mit beachtet wird und dass dort neue Kompetenzen auch für Mediatoren lauern. Also Verfahrenskompetenz, kurz sprach von der roten Linienkompetenz auch und auch von der Klarheit einer systemischen Beratungskompetenz, die eben in diesem Feld auch ihre Vorteile mit sich bringt. Vielen Dank, dass du und ihr hier wieder mit dabei wart beim Podcast. Wenn dir die Episode und der Podcast gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Empfehle dem Podcast, dass auch andere den hier finden können, die ihn sonst einfach noch nicht finden würden. Ich bedanke mich und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.